Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe wie immer, dass es euch allen gut geht. Ich hoffe, dass ihr einen schönen Tag hattet oder dass noch ein schöner Tag vor euch liegt. Und ich hatte soweit auch einen guten Tag. Ich spüre die ganze Zeit, dass ich so ein kleines bisschen krank werde, aber mein Immunsystem kämpft dagegen an und drückt mir die Daumen. Ich glaube, ich hab's überwunden. Es steht im Moment sehr, sehr viel an. Ihr seht die Kissen hinter mir. Ich bin immer noch nicht umgezogen. Es ist immer noch chaotisch, aber wir kommen der Sache langsam näher. Dementsprechend darf ich aktuell aber wirklich nicht krank werden. Es gibt zu viel zu tun, es gibt zu viel zu erledigen. Und jetzt eine Auszeit, das kann ich mir echt nicht erlauben. Ansonsten freue ich mich einfach darüber, dass es langsam Frühling wird. Ob ihr es glaubt oder nicht, die Blumen auf meinem Balkon haben überlebt. Ich habe die seit August nicht mehr gesehen. Da sind die mir nämlich komplett verbrannt. Ich war eine Woche im Urlaub und naja, die Sonne hat ihr Übriges getan. Ich bin zurückgekommen, da waren nur noch verdorrte Zweige. Und sie kommen jetzt tatsächlich zurück. Ein Dreivierteljahr später sehe ich auf einmal Knospen. Ich habe mich so gefreut. Und diesen Sommer werde ich mich bemühen. Diesen Sommer verbrennt mir da niemand, das verspreche ich. Deswegen, egal was gerade bei euch abgeht, egal was euch gerade beschäftigt, haltet durch. Die Tage werden länger, es wird langsam heller, das Leben wird bald wieder sehr viel besser. Ihr könnt mir gerne ein Abo und ein Like da lassen und wir starten jetzt gemeinsam in den Fall. Es gibt viele Anlässe, um einfach mal ausgelassen zu feiern. Ich sag immer, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Sei es der Geburtstag, Erfolge im Leben, ein neuer Job, ein Schulabschluss oder einfach, dass man lebt, dass man seine Freunde sehen möchte. Es gibt immer einen Grund zu feiern. Ich finde, das ist nie verkehrt. In unserem heutigen Fall haben wir es mit einem jungen Mädchen, besser gesagt einer Teenagerin zu tun, die gerade ihr Abitur gemacht hat. Ein sehr freudiger Anlass, ein großer Schritt. Doch all das wird schnell von einem schrecklichen Ereignis überschattet. Es handelt sich um einen der bekanntesten und jahrelang auch rätselhaftesten Kriminalfälle aus Dänemark. Kleiner Disclaimer, da der Fall in Dänemark spielt, sind viele Quellen auf Dänisch und wir haben sie online übersetzt. Wir haben uns die größte Mühe dabei gegeben, versucht die Information immer zu überprüfen und ich hoffe, ihr könnt es mir nachsehen, wenn ihr bestimmte Details irgendwo schon mal anders gehört habt. Zurück zu Emilie. Emilie Meng wird am 31. Juli 1998 in Kosor in Dänemark geboren und sie lebt dort mit ihrer Familie. Als Teenagerin trägt Emilie ihre langen braunen Haare häufig offen. Sie hat eine schlanke Figur und schöne blaugraue Augen. Emilie ist super gerne draußen unterwegs und ist ein spontanes Mädchen. Sie liebt es zum Beispiel, etwas mit ihren Freunden zu machen und engagiert sich im örtlichen Kirchenchor. Sie ist ein lustiges und liebevolles Mädchen und ihre Familie, ihre Freunde, Emilies ganzes Umfeld, sie lieben sie und sie schätzen sie für ihre Art. Emilie hat immer ein offenes Ohr und hört gerne zu. Sie ist da für die Menschen, die sie liebt und da, wenn sie sie brauchen. Emilie geht auf ein Gymnasium in Slagelse in Dänemark. Die Schule liegt so etwa 15 Minuten von ihrer Heimatstadt Kursor entfernt und auf dem Schulweg hat sie dadurch immer extra viel Zeit, um mit ihren Freunden zu quatschen. So kommt ihr der Weg zur Schule gar nicht so lange vor. Im Großen und Ganzen führt Emilie also ein normales Teenagerleben. Freunde, Schule, Freizeit. Am 9. Juli 2016 feiert die 17-jährige Emilie mit ihren Freunden dann den Schulabschluss. Ich kann mich auch noch an das Gefühl erinnern, endlich dieses Zeugnis in der Hand zu halten. Ich muss sagen, dass die Schulzeit für mich nicht die beste Zeit war. Ich denke gar nicht so gerne daran zurück und als ich dieses Zeugnis endlich hatte, da wusste ich, jetzt bin ich frei. Emilie und ihre beste Freundin Sarah haben nach dem Abschluss auch große Träume und Ziele, die sie miteinander teilen. Sarah erzählt in der Dokumentation Emilie Meng, An Investigation Goes Wrong, dass sie gerne reisen möchten und eine Wohnung haben wollen. Die Freundinnen wollen diese Dinge gemeinsam tun. Und diese Ziele scheinen nun zum Greifen nah zu sein. Der Schulabschluss und dieser Meilenstein werden natürlich ordentlich gefeiert. Anders als bei anderen Abschlüssen feiern sie ihr Abitur aber ganz entspannt, indem sie die Zeit zusammen genießen. Emilie macht sich also für einen Ausflug nach Slagelse bereit. Sie zieht sich eine Jeans an und nimmt noch eine schwarze Strickjacke mit. Dann schnappt sie sich ihre blauen Puma-Turnschuhe und ihre kleine schwarze Tasche, die sie sich dann umhängt. An diesem Abend sind sie nur eine kleine Gruppe, also Emilie, Sarah und zwei ihrer Freunde, Simon und Nicole. Sie gehen zusammen etwas bummeln und dann in eine Shisha-Bar, um dort ausgelassen über die Schulzeit, die Prüfungen und ihre zukünftigen Pläne zu reden. Die Stimmung ist heiter, alle sind aufgeregt und motiviert und danach geht's noch zu McDonald's. Ne, das kennen wir alle, irgendwie packt einen der Hunger nach dem Abend in der Bar und da ist McDonald's oft einfach die schnellste Lösung, besonders nachts. Als sie also im McDonald's sitzen, bekommt Emilie eine Nachricht auf Facebook. Sie ist von einem Jungen, mit dem sich Emilie richtig gut versteht. Irgendwie lief da zwischen den beiden in den letzten Wochen auch so ein bisschen was. Ich weiß aber nicht genau, wie jetzt ihr Verhältnis zueinander war. Sie waren auf jeden Fall nicht in einer Beziehung, aber Emilie findet den Jungen schon ganz gut. In der Nachricht weist er Emilie jetzt aber zurück und möchte keinen weiteren Kontakt in diese Richtung. Emilie ist davon schon enttäuscht, weil sie einfach Interesse an ihm hatte. Und ich denke, das kann jeder von uns nachvollziehen. Gekorbt werden ist nicht schön. Mittlerweile ist es schon spät geworden, circa 3 Uhr morgens. Als die Freunde fertig sind mit ihrem Essen, fahren sie von Slagelse, dem Ort, wo ihre Schule ist, in ihren Wohnort Korsor. Sie sind da einige Minuten im Zug unterwegs und Emilie nutzt die Zeit, um ihr Handy aufzuladen. Und das hat mich so ein bisschen überrascht, weil sie können mitten in der Nacht da noch einen Zug nehmen. Ihr Wohnort Korsor ist mit knapp 14.500 Einwohnern keine sonderlich große Stadt. Und selbst ich als Kölnerin kenn's, dass man hier bei den Zügen nachts gucken muss, ob da überhaupt noch was fährt. Aber die Dänen scheinen's da irgendwie drauf zu haben. Es gibt Züge, die in der Nacht diese Strecke noch abfahren. Gegen 4 Uhr morgens kommen die Freunde dann also am Bahnhof in Korsor an. Dort am Bahnhof sagt Emilie, dass sie gern zu Fuß nach Hause laufen möchte. Sie braucht einfach Zeit für sich und möchte alleine sein. Ich denke, das hat auch was mit der Situation mit dem Jungen zu tun, dass sie da gerade einfach emotional ist und ja, da freien Kopf bekommen möchte. Und das ist ja vollkommen in Ordnung. Sie erzählt noch, dass sie über einen bestimmten Schotterweg nach Hause laufen wird, den die Freunde kennen. Sarah und die anderen nehmen ein Taxi, das schon am Bahnhof auf sie wartet. Das haben sie aus dem Zug herausgerufen und ganz ehrlich, so mache ich das mittlerweile auch immer. Ich habe oft früher versucht, überall Geld zu sparen, wo es nur geht. Und ganz ehrlich, Taxis und Uber, das ist echt teuer. Aber ich hatte schon so viele unangenehme Situationen auf dem Nachhauseweg. Ich habe mir immer geschworen, wenn es das ist, wofür ich mein Geld ausgebe, dann soll es so sein. Lieber sicher zu Hause ankommen, als diese 10 Euro zu sparen. Emilie kann man von ihrer Entscheidung aber nicht mehr abbringen. Sie möchte unbedingt laufen und das, obwohl ihre Freunde versuchen, sie zu überreden, mit ins Taxi zu steigen oder sich zumindest selbst eins zu holen. Also umarmen sie Emilie dann schlussendlich zum Abschied und die macht sich dann auf den Weg zu Fuß. Sarah sagt ihr aber noch, dass sie anrufen soll und ihr schreiben soll, wenn irgendwas ist. Emilies Zuhause ist mehrere Kilometer entfernt. Manche Berichte sagen, dass es 3 Kilometer sind, andere sprechen von 4 Kilometern. Wenn wir jetzt mal von 3 Kilometern ausgehen, dann ist das immerhin ein Weg, der 30, 40 Minuten dauert, würde ich sagen, je nachdem, wie schnell man läuft. Emilies Haus liegt auf jeden Fall nicht direkt um die Ecke. Aber Korsor ist eben auch keine große Stadt. Es ist eine ruhige und friedliche Gegend, in der sich die Leute auf der Straße anlächeln. Da passiert eigentlich nie was und man kann sich sicher fühlen. Am nächsten Morgen wacht Emilies Mutter, ihr Stiefvater und ihre Geschwister auf. Sie merken schnell, dass etwas anders ist, dass jemand fehlt. Emilie ist nicht da. Ihre Mutter Helene versucht, sie anzurufen, doch sie erreicht sie nicht. Das Handy ist aus. Es läuft ihr ein kalter Schauer über den Rücken und ihr erster Instinkt sagt ihr, dass hier etwas nicht stimmt. Es gibt aber noch eine Hoffnung. Emilie hat an dem Tag einen Auftritt in der Kirche. Dort soll sie gemeinsam mit ihrem Chor singen. Ihre Mutter hofft also, dass sie einfach schon sehr früh los ist, dass man sich verpasst hat. Die Familie macht sich dann selbst fertig und fährt in Richtung Kirche. Dort treffen sie auf die Pfarrerin und die ist auch schon etwas überrascht. Emilie ist bisher nicht gekommen, obwohl sie eigentlich nie zu spät kommt. Als Helene dann in die Kirche läuft und dort nach ihrer Tochter fragt, kann nur jeder bestätigen, dass sie heute noch nicht gesehen wurde. Das ungute Gefühl von Helene verstärkt sich. Sie realisiert, dass ihre Tochter weder am Abend nach Hause gekommen ist, noch hier in der Kirche angekommen ist. Emilies Mutter geht daraufhin zur Polizei und meldet sie sofort als vermisst. Schnell kommen jede Menge Freiwillige zusammen, die die Wälder und die Gegend nach der 17-Jährigen durchkämmen. Auch die Polizei unterstützt die Suche mithilfe von Hundestaffeln, Tauchern und Hubschraubern. Da es an dem Tag stark anfängt zu regnen, müssen zumindest die Hubschrauber ihre Suche vorzeitig beenden. Erst als das Wetter wieder besser ist, wird die Suche mit Hubschraubern Tage später wieder aufgenommen. In den kommenden Tagen werden tausende Plakate aufgehangen, die auf Emilies Verschwinden aufmerksam machen. Die Suche läuft wirklich auf Hochtouren und Emilies Freunde machen sich Vorwürfe. Es ist ein Gefühl der Schuld, das sie plagt. Warum haben sie Emilie nicht einfach mitgenommen? Aber man kann ja niemanden zu etwas zwingen. Wir alle kennen solche Situationen, in denen wir versuchen, unsere Freunde zu dem Richtigen zu bewegen. Und manchmal geht es einfach nicht. Und meistens geht es ja trotzdem gut. Sie haben versucht, Emilie zu überreden. Und trotzdem kann jeder von uns dieses Schuldgefühl nachempfinden. Und deswegen nochmal mein kleiner Appell von vorhin. Passt auf euch auf. Seid es euch wert, diese paar Groschen extra zu zahlen, um sicher zu Hause anzukommen. Und ich verstehe, dass bei Liebeskummer so ein bisschen frische Luft und Zeit für sich verdammt gut tut. Aber macht das am nächsten Tag, wenn es wieder hell ist, wenn die Sonne scheint und wenn jemand weiß, wo ihr seid. Die Gegend wird nun immer weiter abgesucht. Niemand weiß so richtig, mit was für einem Fall sie es hier eigentlich zu tun haben. Während der Ermittlungen und der Suche nach Emilie entwickelt sich schnell die erste Theorie der Polizei. Beziehungsweise es sind mehrere Theorien. Sie denken, dass es drei Möglichkeiten gibt. Möglichkeit 1 ist, dass Emilie abgehauen ist. Wir haben ja schon häufiger von vermissten Fällen gehört, bei denen erstmal vermutet wird, dass betroffene Person einfach Reißaus genommen hat. Eine Teenagerin mit Liebeskummer, Mensch, vielleicht dreht die gerade ein paar Tage durch und kommt dann wieder zurück. Vielleicht ist sie auch mit dem Jungen durchgebrannt, wer weiß das schon. Und ich verstehe, dass man diese Option auf jeden Fall prüfen muss. Wichtig ist nur, dass man die anderen Möglichkeiten mit im Blick behält. Die zweite Möglichkeit ist, dass sie einen Unfall hatte. Ihr Nachhauseweg führt sie über einen Feldweg und es wäre natürlich möglich, dass sie sich irgendwie auf dem Weg verletzt hat. Es kann immer passieren, dass man stürzt und sich so wehtut, dass man danach nicht mehr weiterlaufen kann. Dass man sich den Knöchel verdreht oder auf ein wildes Tier stößt. Auch wenn diese Theorie ein bisschen weiter hergeholt klingt. Die dritte Möglichkeit ist, dass Emilie Opfer eines Verbrechens geworden ist. Es fehlen hier aber einfach die eindeutigen Beweise. Emilie ist einfach spurlos verschwunden. Das ist alles, was man bis jetzt weiß. Ihr Handy bleibt seit ihrem Heimweg ausgeschaltet. Sie hat es im Zug noch aufgeladen. Etwas Akku müsste sie haben, aber sie sind ja auch nur einige Minuten lang gefahren. Ob das Handy nun leer ist oder ob das Handy ausgemacht wurde, das kann man nicht genau sagen. Während der Suche nach Emilie wird versucht herauszufinden, welche dieser Theorien nun zutrifft. Auch die Tage nach dem Verschwinden helfen viele Menschen bei der Suche nach der Jugendlichen. Es gibt sehr viele Zeugenaussagen. Mehrere Leute wollen Emilie gesehen haben und ein paar möchte sich sogar noch mit ihr unterhalten haben. Aber diese Aussagen sind zu unterschiedlich und passen oftmals von den Uhrzeiten und Orten überhaupt nicht zusammen. Zwei Tage nach Emilies Verschwinden melden Facebook-Nutzer, dass sie eine Aktivität auf ihrem Profil beobachtet haben. Beziehungsweise scheint sie Nachrichten zu sehen, aber nicht zu antworten. Als erstes haben alle große Hoffnung, doch dann stellt sich das als unwahr heraus. Und am Ende bleibt es dabei. Es gibt keine Lebenszeichen von Emilie. Zu einem richtigen Erfolg führen die ganzen Zeugenaussagen also nicht. Emilies Familie entscheidet sich sehr schnell dazu, die Medien hinzuzuziehen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Sie hoffen, dass das hilft, ihre Tochter schnell zu finden. Drei Tage nach Emilies Verschwinden beginnt ihre Familie, Spendengelder zu sammeln. Dieses Geld soll dafür eingesetzt werden, eine Belohnung auszahlen zu können, wenn Zeugen einen Hinweis haben, der sie in den Ermittlungen endlich weiterbringt. Das Geld dient sozusagen als Anreiz für die Hilfe in der Bevölkerung. Obwohl durch die Spenden schnell mehr als 40.000 dänische Kronen zusammenkommen, also mehr als 5.300 Euro, führt das zu keinen hilfreichen Hinweisen. Mit jedem neuen Tag, der anbricht, verliert die Polizei die Hoffnung, Emilie noch lebend zu finden. Doch natürlich möchte man die Hoffnung nicht aufgeben. Eine Woche nach ihrem Verschwinden laufen Beamte durch die Nachbarschaft und klingeln an Türen, um Einwohner zu befragen. Außerdem wird die Suche der Taucher auf andere Gewässer ausgeweitet und der Suchradius wird immer größer. So wird, nachdem ein Mann denkt, Emilie in einer anderen Stadt gesehen zu haben, auch dort nach ihr gesucht. Es werden dort Überwachungskameras untersucht, aber alles stellt sich wieder nur als falsche Finte heraus. Es war nicht Emilie, die er dort gesehen hat. Im Oktober wird dann von der Polizei nach einem weißen Lieferwagen gesucht. Passanten ist der Wagen in der Nacht von Emilies Verschwinden aufgefallen. Einer von ihnen hatte sehr, sehr früh einen Spaziergang gemacht und sich gefragt, warum dieser weiße Wagen so schnell fährt. Nachdem Emilie mehrere Wochen als vermisst gilt und es keine Lebenszeichen gibt, verhärtet sich der Verdacht auf eine Straftat immer mehr. Also werden auch vermehrt Verdächtige überprüft. Sarah, Emilies beste Freundin, erzählt später, dass besonders im Internet viel über Emilies Fall geschrieben wurde und sich verschiedene Menschen gegenseitig beschuldigt haben. Darunter auch sie, ihr Bruder und Simon. Alle wurden sie mal verdächtigt. Und jetzt stellt euch die Situation in dieser kleinen Stadt vor. Das muss unfassbar angespannt gewesen sein. Davor war es ja diese nette Gegend, dieser kleine Ort, wo sich Katz und Maus gute Nacht sagen. Und plötzlich verdächtigt jeder jeden. Jeder schaut seinen Nachbarn nun mit anderen Augen an, denn jeder könnte etwas mit Emilies Verschwinden zu tun haben. Es ist natürlich auch klar, dass die Leute Angst haben und wissen wollen, was passiert ist. Aber für Emilies Freunde ist das natürlich einfach nochmal eine zusätzliche Belastung. Sie selbst werden verdächtigt und das, obwohl sie trauern, weil die beste Freundin verschwunden ist. Während den weiteren Ermittlungen gibt es zwei Männer, die besonders in den Fokus der Polizei rücken. Und so wie ich das verstehe, liegt das daran, weil sie eben von anderen Bewohnern verdächtigt und bei der Polizei angeschwärzt wurden. Im Zuge der Ermittlungen wird immer wieder das Haus eines 67-jährigen Mannes aus der Nachbarschaft durchsucht. Nachbarn verdächtigen den Mann immer wieder und wollen laute Schreie aus seinem Haus gehört haben. Sie glauben, dass dort möglicherweise jemand festgehalten wird. Sein Haus wird ganze 5-mal durchsucht, aber er wird vom Verdacht freigesprochen. Für den 67-jährigen Mann endet dadurch eine kleine Tortur, denn die Durchsuchungen waren immer wieder unangemeldet und manchmal standen die Beamten auch mitten in der Nacht vor seiner Tür. Einmal ruft er sogar selbst bei der Polizei an, um sicherzugehen, dass es wirklich Beamte sind und keine Betrüger. Natürlich ist es gut, dass einem Verdacht nachgegangen wird und dass man ihn auch mehrfach überprüft, wenn es sein muss. Aber wenn es jemanden trifft, der unschuldig ist, dann ist das natürlich super hart. Besonders weil es so schwer ist, gerade in einem kleinen Ort, sich von so einem Verdacht wieder frei zu machen. Wenn die Polizei erstmal so ein paar Mal bei dir im Vorgarten stand, dann bist du halt der Täter. So wirst du von außen plötzlich betrachtet. Ich kann nicht sagen, ob es noch weitere Hinweise gegen den Mann gab, die nur die Polizei intern kennt und die Öffentlichkeit nicht. Es stellt sich aber heraus, dass die Polizei durch besondere Abhörmaßnahmen eines Nachbarn auf den verdächtigen Mann gestoßen sind. Der Nachbar hat also Abhörgeräte aufgestellt und damit seinen Nachbarn belauscht. Der 67-jährige Mann zeigt dann diesen Nachbarn auch an, weil er sagt, hey, ich bin hier illegal überwacht worden, und er bekommt für die ganzen Durchsuchungen eine Entschädigung. Weil natürlich geht das gar nicht. Selbst wenn man jemanden im Verdacht hat, kann man nicht einfach so seine Nachbarn belauschen und abhören und verfolgen. Ja, es ist schwierig, weil ich denke, ich würde dasselbe machen, wenn ich mir ganz sicher wäre, dass jemand etwas Schreckliches getan hat. Vor allem, wenn es dabei um eine junge Frau geht. Ich glaube, ich würde auch die ein oder anderen Gesetze sprengen. Wie seht ihr das? Also ich will hier niemanden zu irgendwas anstiften, ne? Nur, dass es klar ist. Ein anderer Verdächtiger ist ein 33-jähriger LKW-Fahrer. Er wird festgenommen und wegen dem Verschwinden von Emilie verhört. Sein Haus wird auch durchsucht und Computer und Telefon werden für weitere Überprüfungen mitgenommen. Er wird sogar wegen Mordes an Emilie angeklagt. Die Anschuldigungen werden aber wieder fallen gelassen. Die Untersuchungen ergeben, dass er in der Tatnacht nicht in Korsor gewesen ist. Zwar hatte der Mann scheinbar nichts mit Emilies Verschwinden zu tun, doch mit den Anschuldigungen gegen ihn lag man gar nicht so falsch. Derselbe Mann wird 2 Jahre später verhaftet wegen dem Missbrauch an einem 9-jährigen Mädchen. Er hat sie etwa 2 Stunden lang in seinem Auto festgehalten und dort missbraucht. Es handelt sich bei ihm also wahrlich um keinen guten Menschen, aber das weiß man zum Zeitpunkt seiner Festnahme in Emilies Fall ja noch nicht. Eine Verbindung zu Emilie kann eben nicht nachgewiesen werden. Am 24. Dezember 2016, also an Heiligabend, geht ein Mann gegen 16 Uhr spazieren. Er ist in dem Gebiet Regnemarksbacke in dem Ort Borup in Dänemark unterwegs. Im Sommer ist die Gegend sehr grün, es gibt Wiesen und Sträucher. Viele Bäume und Spaziergänger können an den Seen auf der Route Enten und Vögel beobachten. Jetzt im Dezember ist es natürlich zu kalt für die Tiere. Und es ist weniger bewachsen. Alles wirkt etwas dunkler und trüber. An einem der Seen in dem Gebiet macht der Mann dann eine schreckliche Entdeckung. Im Gewässer sieht er den Körper einer jungen Frau. Die Polizei ist den Nachmittag und den Abend an dem Fundort im Einsatz. Am nächsten Tag bestätigen sie, es handelt sich um die Leiche von Emilie Meng. 168 Tage nach ihrem Verschwinden haben ihre Familie und ihre Freunde nun die traurige Gewissheit. Durch die Leiche ist scheinbar schnell erkennbar, dass Emilie umgebracht wurde. Genauere Informationen werden aber nicht veröffentlicht. Zum einen wird durch diesen Fund eine Vermutung zu einer traurigen Gewissheit. Zum anderen wirft es natürlich auch viele weitere Fragen auf. Was ist mit Emilie passiert? Wie ist sie an diesen 60 Kilometer weit entfernten Fundort gekommen? Und wer hat ihr das angetan? Durch die Obduktion der Leiche stellt sich heraus, dass Emilie vermutlich am Abend ihres Verschwindens auf ihrem Heimweg auf den Mörder getroffen ist. Emilie ist somit schon seit einigen Monaten tot und wurde vermutlich um oder an dem Tag ihres Verschwindens herum am Fundort abgelegt. Tage nach dem Fund der Leiche wird ein Marsch in Gedenken an Emilie veranstaltet. Die Menschen laufen mit Fackeln durch die Stadt als ein Zeichen der Trauer. 3 Wochen später wird Emilie im Kreise ihrer Ängsten dann beerdigt. Ihr Grab ist auf dem Friedhof der Kirche in Korsor. Es ist die Kirche, in der Emilie an ihrem Todestag noch im Chor hätte singen sollen. Die Pfarrerin, die Emilie schon seit vielen Jahren kennt, hält ihre Trauerpredigt. Das Geld der Spendenaktion der Eltern wird an Hilfsorganisationen gespendet. Etwa ein halbes Jahr nach dem Fund von Emilies Leiche gibt die Polizei die Fahndung nach einem hellen Auto heraus. Vermutlich einem weißen oder silbernen Hyundai i30 oder einem Wagen dieser Art. Die Fahndung nach so einem Auto kommt durch die Aufnahme der Überwachungskameras an dem Bahnhof in Korsor zustande. Man sieht, wie das Auto zu der Zeit, als Emilie mit ihren Freunden dort ankommt, am Parkplatz herumfährt. Die Qualität der Aufnahme war aber so schlecht, dass das Video scheinbar erst von Experten verbessert werden musste. Bei der Veröffentlichung ist Emilies Verschwinden dann schon 1 Jahr her. Immer wieder gibt es neue Hinweise zu diesem weißen Fahrzeug. Es soll eine Person beobachtet worden sein, die in der Nähe des Fundorts an der Heckklappe so eines Wagens stand und etwas Schweres aus seinem Wagen herausgehievt hat. Natürlich ist es sehr ärgerlich, dass diese Informationen erst so viel später in den Fokus rücken. Generell wird die Polizeiarbeit in dem Fall Emilie Meng irgendwann stark kritisiert. Zum einen bemängeln viele das Verhalten einiger Beamter am Anfang der Ermittlungen. So wurde von der Polizei zu Beginn das Bild von Emilie vermittelt, dass sie als eine Teenagerin mit starkem Liebeskummer zeigt. eine Ausreißerin. Dadurch wurde auch angedeutet, dass sie vielleicht einfach weggelaufen sei und ihr Handy ausgeschaltet habe, um nicht genervt zu werden. Emilies Familie wehrt sich von Anfang an gegen diese Darstellung und sie haben das Gefühl, als würden sie trotz der großen Suchaktion nicht so richtig ernst genommen werden. Auch anderes Verhalten der Polizei wird teilweise als sehr unseriös wahrgenommen. Die Polizei versäumt es wohl, rechtzeitig ein Überwachungsvideo bei McDonald's anzufordern, dort, wo Emilie und ihre Freunde ja als letztes waren, bevor sie in den Zug gestiegen sind. Und diese Aufnahmen werden nach 30 Tagen gelöscht. Und die Polizei kommt erst nach diesem Zeitraum auf die Idee, die Aufnahmen zu prüfen. Bei einem Vermisstenfall hätte man ja vielleicht irgendeine verdächtige Person erkennen können oder sonstige Schlüsse aus den Aufnahmen ziehen können. Es gibt hunderte Zeugenaussagen, die die Polizei zu der Zeit in dem Fall überprüfen muss. Doch es scheint, als hätten sie wichtige Befragungen schlichtweg vergessen. Es dauert 3 Monate, bis sie den Taxifahrer befragen, der ja einer der letzten ist, der Emilie lebend gesehen hat. Andere Augenzeugen, die sich an die Polizei gewendet haben und die in der Nacht unterwegs waren, werden abgewiesen. Darunter sind Mick Keller, ein Mann, der mit seinem Auto unterwegs war, und Erling Jensen, der Mann, der den weißen Transporter gesehen haben will. Erst Monate oder sogar Jahre später werden sie verhört und das ist für das Gedächtnis eine Riesenherausforderung. Ich weiß ja nicht mal mehr, was ich letzten Mittwoch zum Mittag gegessen habe. Außerdem sind sie dadurch als Zeugen sehr unglaubwürdig. Wenn jemand vor Gericht aussagt, irgendwann mal irgendwas gesehen zu haben, dann muss das auch erstmal bewiesen werden. Insgesamt führt auch der Hinweis mit dem Transporter irgendwann ins Leere. Im Zuge der Ermittlungen werden auch die Telefondaten zwischen Korsor und dem Gebiet des Fundortes überprüft. Dadurch kann die Polizei zum Beispiel ermitteln, wo sich eine Person zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgehalten hat oder ob ein Verdächtiger sein Telefon ausgeschaltet hat. Es stellt sich aber heraus, dass die Daten fehlerhaft sind. Es fehlen Telefoninformationen vom Zeitraum von Emilies Verschwinden. Erst mehr als 2 Jahre später stehen der Polizei die vollständigen Unterlagen zur Verfügung. Nicht nur Emilies Fall, sondern jede Menge andere müssen dann erneut geprüft werden. Die Polizei hält sich aber zu all dem sehr bedeckt. Man muss aber sagen, dass die Ermittlungen im Fall Emilie Meng auch Jahre nach ihrem Verschwinden noch weitergeführt werden. 2021 werden DNS-Proben von mehr als 1300 Personen geprüft. Einen eindeutigen Durchbruch gibt es aber nicht. Es gibt viele Spekulationen und Vermutungen, wer der Mörder sein könnte. Doch der Fall bleibt jahrelang ein Rätsel. Am 15. April 2023 ist die 13-jährige Philippa in ihrer Heimatstadt Kirkerup unterwegs. Kirkerup ist ungefähr 25 Minuten von Korsor entfernt. Das Mädchen trägt gerade Zeitungen aus. Das ist ihr kleiner Nebenjob. Es ist vormittags und ihre Eltern wissen, wie lange ihre Tochter ungefähr für die Route braucht und wann sie wieder heim sein sollte. Aber sie kommt nicht nach Hause. Als sich die Eltern auf die Suche machen, finden sie das Fahrrad ihrer Tochter, ihre Tasche und ihr Handy. Alles liegt am Straßenrand. Die Polizei wird sofort alarmiert. Es werden Hunde, Hubschrauber und Drohnen eingesetzt, um sie zu finden. Es gehen mehr als 600 Hinweise bei der Polizei ein. Die Polizei geht schnell von einem Verbrechen aus und das Medieninteresse ist wieder einmal enorm hoch. Am nächsten Morgen wird dann ein örtliches Grundstück abgesperrt. Bei einer Pressekonferenz der Polizei an diesem Tag wird bekannt gegeben, dass kurz zuvor ein 32-jähriger Mann verhaftet wurde. In seinem Haus wurde Philippa lebend und bei Bewusstsein gefunden. Ihre Mutter schreibt auf ihren sozialen Medien, 27 Stunden Albtraum sind vorbei und meine geliebte Philippa ist zu Hause. 3 Tage nach der Entführung von Philippa bekennt sich der Mann teilweise für schuldig. Er soll das Mädchen unter Gewalt und Gewaltandrohung entführt haben, sie eingesperrt und mehrfach vergewaltigt haben. Er sitzt in Untersuchungshaft und wartet auf sein Gerichtsverfahren. Doch 10 Tage nach der Befreiung von Philippa gibt die Polizei bei der Pressekonferenz eine weitere Information heraus. Der Entführer und Vergewaltiger von Philippa wird ebenfalls im Mordfall Emilie Meng angeklagt. Kurz davor hat die Polizei in der Slowakei einen weißen Hyundai i30 beschlagnahmt. Den Wagen, den die Polizei auf den Aufnahmen der Bahnhofskamera gesehen hat. Es stellt sich heraus, dass der Beschuldigte den Wagen 2016, im Jahr von Emilies Mord, an eine Familie im Ausland verkauft hat. Bei der Pressekonferenz wird auch bekannt gegeben, dass der Verdächtige zu den Personen gehörte, von denen 2021 die DNS im Mordfall Emilie gesammelt wurde. Wieso es damals nicht zu einer Überführung gekommen ist, was da genau passiert ist, das weiß man nicht. Der Hyundai soll jetzt aber auf jeden Fall auf Emilies DNS untersucht werden. Es ist unfassbar schwer, diese kleinen Spuren vollständig zu entfernen und so könnte man im Wagen wirklich noch was finden. Der Experte Frederik Torp Petersen sagt, dass unter normalen Bedingungen DNS eigentlich unzerstörbar ist und noch Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte lang überstehen kann. Das Gerichtsverfahren steht noch aus und die Ermittlungen gehen noch weiter. Bei weitem sind noch nicht alle Details bekannt. Aber es scheint so, als wäre der Täter von Emilie 7 Jahre nach ihrem Verschwinden endlich gefasst worden. Ich muss ehrlich sagen, dass mir bei diesem Fall öfter der Gedanke kam, wie unglücklich alles bei den Untersuchungen gelaufen ist. Die Polizei hat wirklich viele Entscheidungen getroffen, die für mich nicht wirklich verständlich sind. Und es scheint auch, als wären viele Fehler passiert. Aber das kann man natürlich nie genau beurteilen. Man weiß nicht, was im Hintergrund alles passiert und man muss sagen, dass sie sich bemüht haben. Ich frage mich aber, was wäre gewesen, wenn die Ermittlungen reibungsloser verlaufen wären? Emilie Meng hatte noch ihr ganzes Leben vor sich. Sie war ein normales Teenager-Mädchen, das gerade die Schule beendet hat und sich darauf gefreut hat, auf das Leben, auf das Reisen. Sie wollte mit ihren Freunden Zeit verbringen, sie wollte jetzt richtig reinstarten. Natürlich gab es da die Jungsprobleme. Herzschmerz, der gehört irgendwie dazu. Und das mit dem Erwachsenwerden, das ist nicht so leicht. Aber was für ein Glück ist es, auf die Schnauze fallen zu können? Was für ein Glück ist es, das alles erleben zu können, daran wachsen zu können und irgendwann dann sagen zu können, hey, ich bin jetzt eine erwachsene Frau und ich liebe mein Leben. Auch wenn es manchmal kompliziert ist, auch wenn es Probleme gibt. Emilie hat sich in ihrer Umgebung super wohl gefühlt und ich bin mir sicher, dass sie niemals damit gerechnet hat, dass ihr dort etwas zustoßen könnte. Und ich glaube, ihr kennt das auch. Wenn man sich von Freundinnen trennt, jeder geht seiner Wege, man sagt sich noch, hey, schick mir einen Standort, schreib mir, wenn du daheim bist. Aber keiner denkt daran, dass wirklich etwas passieren könnte. Niemandem sollte man hier die Schuld geben. Vielmehr sollten wir daran denken, einfach aufeinander aufzupassen. Emilies Freundin Sarah sagt in der Dokumentation, dass sie manchmal davon träumt, dass Emilie einfach wieder auftaucht. Sie ergänzt dann, es ist schwer, wenn man aufwacht und merkt, dass sie nicht da ist. Da muss man wieder mit der Trauer fertig werden. Und solche Aussagen brechen mir einfach das Herz. Auch wenn es nur ein kleiner Trost ist, hoffe ich für Emilies Familie, dass es sich bei dem Angeklagten in Philippas Fall auch um den Täter ihrer Tochter handelt. Ich denke, dass es nach 7 Jahren eine Erleichterung sein könnte, zu wissen, dass der Mörder hinter Gittern ist. Ich kann euch sehr gerne auf dem Laufenden halten, was die Gerichtsverfahren ergeben. Und der Familie von Emilie und von Philippa wünsche ich dafür alle Kraft dieser Welt. Und euch wünsche ich jetzt einen schönen Abend. Passt auf euch auf, macht's gut und bis zum nächsten Mal.